Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg.
Und Björn Wagner ist heute nicht dabei, dafür Klaus und Tim und Lukas. Und ihr beide stellt euch jetzt gegenseitig selber vor.
Ja, wollo. Und ganz viele andere tolle Menschen hier bei einem Live-Podcast.
Wow!
Ja, genau. Lukas und ich, wir werden immer verwechselt, weil wir uns so ähnlich sehen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich stimmt. Wir versuchen es immer zu leugnen oder wir checken es manchmal nicht so.
Aber es stimmt.
Ja.
Es ist mir ja auch schon wieder passiert, dass Leute dachten, ich bin du. Das Schöne ist, dass unsere Stimmen, man sich an unseren Stimmen nicht verwechseln kann.
Das stimmt, ja.
Du sprichst anders wie ich. Du sprichst eigentlich immer so.
Ich spreche immer so, ein bisschen mehr Social Media, hey, schön, dass du da bist, normal, und du bist ein bisschen entspannter, gell? Naja, Lukas ist 30 Jahre alt, kommt aus dem wunderschönen Kelsterbach in der Nähe von Frankfurt und leitet die Öffentlichkeitsarbeit von The Chosen Deutsch, hüpft auf allen möglichen christlichen Veranstaltungen rum und wir kennen uns jetzt seit 1,5 Jahren, sehr gut befreundet und irgendwie gute Freunde geworden in diesem ganzen kreativen Social Media christlichen Bereich.
Wie konnte das passieren? Das hätten wir verhindern müssen.
Ist so.
Wenn Tim mich vorstellt, dann stelle ich mich auch nochmal vor. Ich bin Lukas, Spaß, ich stelle Tim vor. Tim ist eigentlich ein Münchner, in München aufgewachsen.
Servus.
In der Vineyard-Gemeinde und ein bisschen angebandelt mit dem ICF und noch mit ganz vielen anderen. Also ein Churchy, ein waschechter Churchy, weil er eben auch die Obros kennt und bei dem Churchy-Video sogar dabei war, als Pferd.
Hoch- und Tiefpunkt meines Lebens zugleich.
Gleich schon als Jugendlicher seinen Höhepunkt erreicht. Ist dann aber nach Kassel zum Studieren und ist von seinem Studium in Kassel beim CVM ein bisschen runtergefallen nach Marburg. Warte, Kassel ist nördlich von Marburg, oder?
Ja.
Okay. Bist ein bisschen runtergefallen nach Marburg.
Abgestiegen. Wobei es war eher ein Uprank. Marburg ist echt schön. Shoutout.
Das stimmt. Aber du wohnst nicht in der Oberstadt, sondern in der Unterstadt.
Ja, das stimmt. Ja.
Heißt das Unterstadt?
Ja.
Und hat da bei einem Gemeindebegründungsprojekt mitgemacht von Tobi Feix und vielen anderen tollen Menschen, was da heißt und. Und weil es in Marburg ist, heißt es und Marburg.
Wunderbar, das langt erstmal für den Einstieg. Unser Thema heute heißt Gemeindemodelle zwischen Innovation und Disruption. Also die Begriffe erklären wir nachher auch richtig gleich. Aber bevor wir zum eigenen Thema kommen, nochmal ein paar Vorbemerkungen. Die etablierten deutschen Freikirchen entstanden im 19. Jahrhundert, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, im Gegenüber zur Staatskirche, weil die ganze Welt war staatskirchlich organisiert und die Freikirchen haben mit der Gründung von Freikirchen einen Angriff auf den Staat und die Staatskirche gewagt und waren deshalb Verfolgung ausgesetzt und staatlicher Diskriminierung und Sanktionierung. Als sich das langsam aufgelöst hat, Ende des 1919, gab es dann eine Auflösung in dem Bereich Staatskirche. Die Kirche wurde schon mal nicht so stark an den Staat und die Freikirchen hatten eine Chance, stärker zu wachsen. Seit dieser Zeit und auch schon seit der Aufklärung ging das Jahrzehnt für Jahrzehnt, verlor die Kirche an Bedeutung. Zuerst die Landeskirche, dann die Freikirchen und jetzt leben wir im postchristlichen Zeitalter. Das heißt, heute muss man nicht in der Kirche sein, um gesellschaftlich anerkannt zu sein. Und das war früher völlig anders. Du musstest in der Kirche sein, um Teil der Gesellschaft, anerkannt zu sein. Das ist heute nicht mehr nötig. Deshalb muss Kirche heute immer als sinngebend und sinnstiftend begriffen werden, damit ich überhaupt dahin gehe. Und zugespitzt, der postmoderne europäische Mensch benötigt nach der Aufklärung keinen metaphysischen Überbau, um sein Leben angstfrei zu gestalten. Vor allem, er braucht anscheinend keine Religion, um sein Leben zu gestalten und er vermisst es in der Regel auch nicht. Stimmt diese These?
Also, da gibt es bestimmt schlaue Studien dazu, da bin ich mir ganz sicher. Die habe ich jetzt natürlich nicht parat, aber grundsätzlich nehme ich es auf jeden Fall total so wahr, dass immer mehr institutionalisierte Religion die wir typischerweise kennen, in einer Kirche mit einer Kirchenzugehörigkeit und so weiter, Kirchensteuer, die Formate einfach immer weniger funktionieren. Das liegt nicht daran, dass die Sehnsucht nach Spiritualität oder Sinnhaftigkeit oder so abnimmt, das glaube ich gar nicht, sondern dass es einfach diese Tendenz gibt in unserer Säkularisierung, dass diese institutionellen Formen einfach unattraktiv werden. Und auch nicht nur in der Religion, sehen wir auch irgendwo in Bezug auf Berufen. Früher war das ganz klar, dass wir in dem Konstrukt irgendwie auch bleiben oder dass wir als erstes überlegen, ob wir den Job des Vaters oder der Mutter übernehmen. Und heutzutage haben wir eine ganz große Ausdifferenzierung aus ganz vielen Möglichkeiten, mit ganz vielen Optionen, mit einer Digitalisierung, einer Globalisierung, wo wir ganz viel mitbekommen und auch Studiengänge, die es heute gibt, die es vor 20 Jahren überhaupt noch gar nicht gab, dass sich auch zum Beispiel Berufe dekonstruieren, sage ich mal, in diesen typischen Formen, wie es damals war, dass man es übernommen hat von der Familie. Und so ist auch bei Kirche oder bei einer Zugehörigkeit in einem Verein, dass einfach Mitgliedschaft oder Spiritualität anders aussieht und diese religiösen, institutionellen, etablierten Formen einfach nicht mehr so attraktiv sind für junge Leute.
Ja, danke, Lukas. Stimmt das? Der moderne Mensch braucht keine Religion, um sein Leben zu gestalten und vermisst sie in der Regel auch nicht.
Also ich glaube, was der moderne Mensch braucht, weiß der moderne Mensch. Ich glaube nicht, dass wir das schon wissen, was wir eigentlich brauchen. Ich glaube, dass wir gerade viel über den Haufen werfen, wo wir dachten, wir brauchen es und am Austesten sind, ob es denn stimmt, dass wir die Zukunft zeigen, ob es dann gestimmt hat oder nicht. Von daher glaube ich, die Frage ist relevant. Was brauchen wir? Und ich finde es sehr gut, dass sich was verändert, weil wir es anders nicht ausprobieren, niemals wissen werden. Das heißt, wenn wir nicht mal einen Step rauswagen oder wenn wir nicht mal was Neues wagen, werden wir nicht wissen, ob wir das Alte gebraucht haben. Ich finde es sehr spannend, dass du gesagt hast, und es nicht vermissen. Weil ich glaube schon, dass wir vieles vermissen von dem, was wir gerade über den Haufen werfen. Und ich finde das okay, weil vermissen ist was Gutes. Wenn man Menschen vermisst, heißt es, man liebt sie. Wenn man Institutionen vermisst, heißt es, man hat sie geliebt. Von daher, ich finde es gut, wenn wir Dinge mal anders machen, um zu merken, was wir vermissen. Und ich glaube, dass man die ersten Sachen jetzt schon sieht. Also ich sehe das ganz, ganz stark. Wir hatten es ja jetzt gestern auch von Leuten, die eben aus den Kirchen austreten. Ist ja ein Rieseneffekt. Und ich sehe bei den Leuten, die aus Kirchen austreten, auf jeden Fall, dass sie Dinge aus der Kirche vermissen. Ich sehe bei vielen Freunden von mir, die Atheisten sind, dass sie Dinge ansprechend finden von der Kirche, wo ich denke so, das ist doch genau der langweilige Part. Genau, von daher, ich glaube, dass das Vermissen echt ein interessanter Punkt ist und ich glaube, dass wenn wir dem Vermissen hinterhergehen, dass wir auf echt gute Ergebnisse kommen.
Ich will es nochmal zuspitzen. Einer der schärfsten postmodernen Kritiker, auch der besonders der christlichen Kirche, ist der Philosoph Peter Sloterdijk. Und der hat in seinem letzten Buch, Den Himmel zum Sprechen kriegen, einen spöttischen Abgesang auf das Religiöse an sich und das Christentum im Speziellen angestimmt. Und für ihn, er sagt, Religion ist Theopoesie. Sie ist Dichtung und Märchenerzählung. Für Menschen, die den Himmel benötigen, aber leider ist der Himmel sinnfrei. Er sagt, auf die Relevanzfrage des Glaubens angesprochen, sagt er, beantwortet sie mit der berühmten Gretchenfrage aus Goethes Faust und sagt, wie haben wir es mit der Religion? Wir sollten weiterhin ihre Marginalisierung feiern. Also er sagt, hey, super, mit der Religion geht es zum Ende, das ist nur noch so ein Nischenprodukt für ein paar, es marginalisiert. Marginalisierung ist die Konsequenz von Angebot und Nachfrage. Also es gibt im europäischen Kontext für Kirchen eine bescheidene Nachfrage, unabhängig, ob sie sich traditionell kirchlich oder eventbasiert postmodern präsentiert. Das kirchliche Angebot ist groß und trotzdem ist die Nachfrage gering. Das heißt, zukünftige Gemeindestrategien müssen davon ausgehen, dass die christliche Kernbotschaft zunehmend komplett unbekannt ist und die klassischen Denk- und Predigtvoraussetzungen, um das Evangelium zu verstehen, sind auch nicht mehr gegeben. Also ein wichtiges Kriterium für die Verkündigung im Zeitalter des Postchristentums lautet, das Evangelium ist dann erst eine gute Nachricht, wenn der Hörer es als gute Nachricht versteht. Könnt ihr mit der These was anfangen?
Voll, also total. Man könnte dann eher umdrehen die Fragestellung, warum sollte Glaube oder warum sollte Kirche überhaupt noch relevant sein? Und ich finde, da gibt es viele Beispiele. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass selbst wenn diese Aussage von ihm jetzt so getroffen, man sagen kann, okay, verstehe ich, wenn du das so siehst, dann geh halt nie wieder in die Kirche, finde ich okay. musst du auch nicht, wenn du der Meinung bist. Aber ich glaube, dass in vielen subjektiven Beispielen die Kirche und auch der Glaube eine extreme Relevanz haben. Und selbst wenn er das in seinem Leben nicht sieht, ist das okay, wenn es andere Menschen halt sehen. Und er muss andere Menschen auch leben lassen, die da eine Relevanz drin sehen. Und ich würde jetzt wahrscheinlich, also Sache, die mir zuerst eingefallen ist, auch wenn ich vielen Punkten von ihm zustimmen würde, ist einfach mal eine historische Auflistung von Dingen, die aus dem Glauben heraus entstanden sind. Wie so unwichtige Dinge wie die Demokratie oder solche Sachen. Also es hat ja ganz eindeutig eine Relevanz bisher gehabt.
Absolut, die hat es, haben sollte. Hat es gehabt, das beschreibt er ja auch nicht. Er sagt nur, das ist jetzt zu Ende und er ist ein intellektueller Vordenker für viele, viele Bereiche. Mhm. Ich gehe noch mal ein Stück weiter gleich. Unser Thema heißt Gemeindemodelle zwischen Innovation und Disruption. Und da ist die These, jedes Modell, jedes Gemeindemodell war irgendwann mal total innovativ. Also zum Beispiel Entstehung des Baptismus im 19. Jahrhundert, also 1830 und 1845 so, etablierte sich und die Baptisten waren die erste Gemeindeform, die basisdemokratisch waren, in einer Zeit, wo es keine Demokratie gab. Hm. Und da durfte jeder mitbestimmen. Jeder hatte eine Vote gehabt, jeder Mann, jede Frau. Und da entstanden auch hunderte von Vereinen, tausende von Vereinen, weil jetzt durfte jeder was mitsagen. Und das war die Stunde, der Kontext, in dem Freikirchen auf einmal wachsen konnte, weil jeder durfte, war wichtig. Und das war vorher nicht wichtig, sondern nur der Adel und die entsprechenden Positionen. Also das ist, und vielleicht noch ein Beispiel, die Heilsarmee. 1875 schrieb Catherine Booth, die Gründerin der Heilsarmee mit ihrem Mann, das Recht der Frau zu predigen, 1875, das war noch weit davon entfernt, wo Gleichberechtigung für Frauen überhaupt angedacht wurde. Die waren unglaublich innovativ. Da gibt es tausend von Beispielen von Kirche. Was ist denn eigentlich Innovation, damit wir den Begriff mal klären für euch?
Gute Frage. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall dieses Neudenken und nicht in dieser Norm, auch innerhalb von dieser Norm irgendwie zu denken, sondern auch mal so ein bisschen drüber hinaus. Ich liebe zum Beispiel zu überlegen, was passiert denn in der Zukunft, wie entwickeln sich bestimmte Tendenzen und so weiter und wie können wir als Kirche darauf reagieren und wie können wir da auch innovative Angebote schaffen. Und es ist für mich einfach dieses Out-of-the-Box-Denken, nicht diese Konvention irgendwie folgen und so ein bisschen unkonventionell sein und mutig sein, auch einfach mal komplett neue Sachen auszuprobieren. Also ich kann mir vorstellen, für die Baptisten, übrigens mega nice, also danke, ich glaube, da profitieren ja ganz viele Freikirchen von diesem mutigen Schritt, den ein paar Leute gemacht haben bis heute. Und ich glaube, dazu braucht es halt super viel Mut, diesen Schritt zu machen. Und ich glaube, du kriegst automatisch auch, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, kriegst du echt viel auf die Fresse, wenn du sowas machst und innovativ denkst. Und von dem her ist es für mich ein mutiges Denken und Umsetzen außerhalb einer Norm oder einer typischen Konvention.
Und wenn man sich die Kirche anschaut, ist, glaube ich, die ganze Kirche lebt von immer wieder Innovation. Viele andere würden sagen, Kirche ist stetig seit 2000 Jahren. Diesen Satz, dass mit Jesus quasi alle Gotteserkenntnis schon auf der Welt war, finde ich sehr problematisch, weil das würde alle Innovation kaputt machen. Ich glaube, Kirche lebt von Innovation. Allein wenn man sich mal geografisch anschaut, kommt auf in Israel, schwappt rüber in die Türkei. In Israel geht das Christentum den Bach runter, also wird irgendwann nicht mehr relevant sein. Dann ist es in der Türkei ganz stark, von der Türkei geht es nach Europa, während es in Europa groß wird, geht es in der Türkei wieder runter. Jetzt ist es von Europa rüber geschwappt nach Amerika, jetzt geht es in Europa runter. Also ist es eine Welle, das Christentum überlebt, weil es eine Welle ist. Mal gucken, was passiert, wenn die ganze Welt einmal beschwappt wurde. Und ich glaube, genauso ist es auch intern, weil du in Europa eine andere Theologie brauchst als in Israel. Du brauchst für eine islamische Region andere Theologie. Du brauchst für so Freidenker wie die Amis eine andere Theologie. Du brauchst für Südamerika eine andere Theologie, weil nun mal Theologie immer Biografie und damit auch immer Kultur ist. Und deswegen würde ich sagen, ist Innovation das Überleben von allem, als ganze Menschheit.
Innovation wird eigentlich als Weiterentwicklung oder Neuerfinden beschrieben. Also auf jeden Fall, wo du einen Sprung machst in der Veränderung. Das Gegenteil ist dann die Disruption, das heißt, wo das neue Modell das alte zerstört, wenn wir auch gleich nochmal hinkommen. Also ein neues Modell zerstört das alte. Das alte, wir alle kennen noch die alte Glühbirne. Und wer hat die zerstört? Die LEDs. Hm. Ich bin noch aufgewachsen mit Kassettenrekorder. Kennt ihr gar nicht mehr.
Ja, doch, das hatten wir auch noch. Das hatten wir noch.
Und dann kamen CDs. Wann habe ich die letzte CD gekauft? Ne? Heute hast du nur Streamingdienste. Ja. Also es wird immer eine technische Innovation auch durch die andere abgelöst. Und übrigens, die technischen Innovationen sind die, die uns am meisten verändern, weil sie unser gesamtes gesellschaftliches Umfeld verändern. Wo findet ihr aktuell die höchsten Innovationsbereiche in der christlichen Szene? Aber du hast was dazwischen noch?
Ja, ich würde gerne einmal schon kurz schnell widersprechen, weil die Sachen natürlich kaputt gehen, ist auch gut. Bestimmte Dinge sind gut für eine bestimmte Zeit und nicht für immer. Aber viel sehen wir auch gerade in der Mode und so weiter, kommt ja auch wieder. Also, dass die LP zum Beispiel, die Vinyls, die braucht kein Mensch mehr. Und trotzdem haben die einen totalen Hype seit 2 Jahren. Also es sind auch Dinge, die man schon abgeschrieben hat, die auch wiederkommen.
Nein, das ist keine rückwärtige Innovationsbewegung, sondern das nennt man Folklore. Okay. Also Folklore ist das, wir freuen uns an dem, was früher Innovation war, und wir feiern das. Aber das ist eine marginale Gruppe, okay, die das macht. Die hat wirtschaftlich keine Bedeutung. Also deswegen ist es kein wirkliches Zurück.
Ich dachte nur, weil wir es in den Kirchen ja auch sehen, also in der katholischen Kirche, die abgelöst wird von Martin Luther, ist auch nicht zugrunde gegangen, hat auch überlebt bis heute. Eine Landeskirche, die irgendwann von den Freikirchen abgelöst wurde, wurde auch nicht abgelöst, sondern es gibt sie immer noch. Also viel wird auch, also die anscheinend...
existiert parallel.
Genau, ja.
Aber gleichzeitig sind die Voraussetzungen für eine Staatskirche sind am Scheitern. Also die Voraussetzung für die Staatskirche war ein Staat, der von oben diktatorisch regiert hat. Und seit die Demokratie da ist, verliert die Kirche an Macht und auch an Mitglieder und an Gesellschaftsrelevanz. Das, also die Gesellschaftsform entscheidet mit, ob welche Art von Kirche gebaut werden kann und groß werden kann oder klein bleibt.
Ja, ich würde dafür plädieren, dass man nicht nur zu institutionalisiert denkt, also dass man auch sagt, zum Beispiel Gemeinde befindet sich in einem Marktmodell. Also wir haben unterschiedliche Angebote heutzutage. In der Großstadt haben wir 20 Freikirchen und ganz viele verschiedene Landeskirchen. Und ich finde, jede einzelne Kirche und Gemeinde hat auch eine Daseinsberechtigung. Aber für mich irgendwie auch das Ziel, auch jetzt für meine Gemeinde, zu überlegen, okay, das ist super okay, wenn andere Leute mit einer anderen theologischen Meinung in eine andere Gemeinde gehen. Das finde ich super, dass es einfach eine Vielfalt gibt, auch im christlichen Bereich, durch neue Gemeindeformen, aber eben auch durch traditionelle. Und dann aber auch zu sagen, okay, die dürfen einander stehen bleiben und die müssen sich nicht ablösen. Und wir müssen jetzt nicht sagen, okay, Landeskirche stirbt aus und die liturgischen alten Traditionen, die müssen wir über den Haufen scheren, sondern dass wir wirklich sagen, hey, es darf in so einem Marktmodell auch unterschiedliche Angebote geben, es darf unterschiedliche Schwerpunkte geben, unterschiedliche Formen, und ich finde es auch wichtig als Christen dann irgendwie auch gemeinsam irgendwas zu finden, also zu überlegen, wie können wir uns denn gegenseitig ergänzen in diesen Unterschiedlichkeiten, in Innovation und Disruption.
Absolut. Der Hintergrund ist nur, in einem Modell, wenn die Gesellschaft nicht demokratisch war, waren eben andere Modelle nicht gestattet. Also freikirchliche Modelle hatten keine Akzeptanz. Erst in der Demokratie hatten andere Modelle das Recht zu existieren. Ja? Und heute wird es, weil das Christentum besonders im Westen im Rückgang ist, und der ist eigentlich nicht stoppbar, also wenn man die Untersuchungen ansieht, egal wie viele neue Gemeinden wir gründen, es werden 10-mal so viel geschlossen. Ja. So, das heißt, wir sind in einer Form der Ablösung des alten Christentums als Staatskirche. Das geht kontinuierlich weiter. Und gleichzeitig betrifft es aber auch die Freikirchen, dass sie nicht mehr automatisch stark sind und wachsen, sondern sehr, sehr unterschiedlich ist. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich zwischen Innovation und Disruption. Freikirchen haben es eigentlich oft gehabt, dass sie hochinnovativ waren. Und jetzt haben wir gerade auch vorhin, hast du von der Gemeinde und Marburg erzählt, wenn man jetzt disruptiv jetzt rangeht, also Disruption heißt, dass das neue Modell das alte zerstört. So, und wir haben es im Bereich von Freikirchen ganz viel mit Transferwachstum zu tun. Ja, das heißt, wenn wir jetzt eine Untersuchung machen würden von vielen stark wachsenden Kirchen, dann würdest du feststellen, 80% der Leute waren vorher in anderen Kirchen oder Freikirchen gewesen.
Ja.
Also das heißt, die haben in der Regel die Leute, die schon gut ausgebildet waren, einsatzbereit waren, wussten, wie Kirche funktioniert, sind von der einen weg sind, dass die eine wird stark und die anderen werden geschwächt. Und wenn zu viele weggehen, wirkt es disruptiv. Das heißt, eine Freikirche stirbt, weil eine andere groß und stark wird. Und das kann das nicht das eigentliche Ziel sein, auch wenn es automatisch passiert. Ja, das hat keiner gewollt. In der Regel machen das die meisten Kirchen nicht, die neu sind, sondern es entsteht einfach. Ich mache noch ein Beispiel. Wir haben das eben schon von Musik gehört, wie CDs, Kassetten und heute kannst du Musik downloaden. Ne? Wer hat noch einen PC zu Hause? Viele haben das nicht mehr, die haben nur noch ein iPad oder das Handy in der Hand. Kannst du schon fast alles mitmachen heute. Ne? Oder Apotheken sind am Sterben jetzt gerade, ne? Und dafür gibt es Versandapotheken wie Doc Morris. Oder wer liest noch Zeitung? Ich habe noch eine Zeitung, die Zeit abonniert, die kriege ich jede Woche. Ungefähr 80 Seiten, richtig guter Content.
Du alter Hipster. Echt?
Wer hat noch eine Zeitung abonniert und liest sie auch? Soll ich mal sehen?
Na, die Hälfte?
Noch nicht mal die Hälfte. Noch nicht mal die Hälfte hat noch eine Zeitung zu Hause. Wie informiert ihr euch? Internet. Habt ihr denn eine Internetzeitung abonniert und bezahlt dafür? Nein. Schmarotzer. Also die Welt verändert sich permanent. Man zahlt mit den Daten, ja, das ist wahr. So, welche Art von, also Disruption heißt, durch eine Erneuerung wird etwas anderes zerstört, kann nicht mehr bestehen. Und ich weiß noch genau, wie viel manche Leute Angst hatten, wenn du bist in deiner Kleinstadt, hast dort eine nette Freikirche und dann sagen sie, oh, ICF kommt zu uns.
Ich wollte es gerade sagen, das Beispiel, ja. Jeder kennt's.
Jeder kennt und jeder hat Angst vor ICF oder Hillsong, wenn die hinkommen. Weil dann wird ein Teil gehen automatisch und die nehmen auf nichts Rücksicht. Die haben einkalkuliert, dass das disruptiv sind. In der Regel. So, jetzt ist Disruption trotzdem etwas, was wir auch im Leben erleben. Wo habt ihr denn schon mal auf der persönlichen Ebene Disruption erlebt?
Im kirchlichen Kontext?
Egal wo.
In der Beziehung. Die eine kam, die andere ging. also auf jeden Fall so technischer Wandel, auf jeden Fall. Also
auf jeden Fall war die Frau schuld, habe ich verstanden. Ne?
Nee, das war tatsächlich nicht Folgen zumindest.
Von Adam und Eva oder?
Also ich würde sagen auch auf jeden Fall, das Digitale, das spielt ja eine große Rolle in unserer Lebenswelt, dass sich Technik einfach weiterentwickelt und ich auch als Technikliebhaber Technik benutze und das ja auch in meinem normalen Leben. Also ich arbeite teilweise mit einer VR-Brille oder mit einem Handy, Instagram, Social Media, das verändert sich ja jährlich und es ist ein riesengroßer Switch und eine Transformation und das prägt natürlich auch irgendwie mein Leben. Ich überlege gerade Freundschaften. Wüsste ich jetzt auch nicht.
Also wenn man es generell als Veränderung sieht, ist es natürlich voll irre, was man früher, mit was für Leuten man früher befreundet war. Wenn ich allein dran denke, es gab dieser eine Tag, da hat man im Abi seine Klassenkameraden das letzte Mal gesehen, danach halt nie wieder. Also es gibt schon so krasse Umstellungen. Ich weiß nicht, ob das Leben nach dem Abi eine Innovation ist, aber auf jeden Fall, dass die Uni, Innovation der Uni, die Schulklassen disruptiv kaputt macht. Ich weiß nicht, ob das schon eine Veränderung ist. Aber was ich auf jeden Fall merke, ist, dass man voll von neuen Innovationen abhängig wird. Also man kann irgendwie dann nicht mehr wirklich zurück, glaube ich, ein Stück weit. Ich würde es heute nicht mehr aushalten, mit meinen Klassenkameraden im Unterricht zu sitzen, rein emotional nicht. Genau, von daher, ich glaube, dass Innovation halt ein riesen Drive ist, was uns extrem verändert. Ich meine, stellt euch vor, ihr müsst auf euer Handy verzichten. Das würde keinen Sinn mehr machen. Das macht man gerne mal aus nostalgischen Gründen oder aus Gesundheitsgründen, dass man halt mal einen Tag darauf verzichtet, aber ich glaube, das, was am krassesten daran ist, dass man halt diese Wege nicht zurückgehen kann. Und das ist als ganze Menschheit so, muss ich an Harari denken, der auch gesagt hat, wir sind da als Menschheit echt einen interessanten Weg gelaufen, vielleicht keinen so geschickten, aber wir können auch nie wieder zurück, weil es einfach nicht geht, weil wir mittlerweile so viele sind. Okay, ich will jetzt nicht das ganze Fass Harari aufmachen. Das
ist einfach eine Büchse der Pandora. Wir haben zum Beispiel KI aufgemacht und wir können eigentlich diese ganze Entwicklung kaum noch zurückrudern, genau wie Kapitalismus oder landwirtschaftliche Revolution und so weiter. Ja.
Und nochmal ganz kurz zur Gemeinde zurück. Welche Art von Gemeinden sind denn besonders bedroht durch eine Disruption?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall die traditionellen staatskirchlichen Formen, das sehe ich schon auch so. Also weil eine Generation, die damit selbstverständlich aufgewachsen ist, die rückt halt nicht wirklich gleichermaßen nach und es wird immer weniger. Und oft hat man da ja so eine Melancholie, Nostalgie, genau. Dass man irgendwie mal wieder in so einen Gottesdienst geht und dann hört man wieder, oh, schön hier, das Glaubensbekenntnis oder ins Wasser fällt ein Stein, mein Lieblingslied von damals in der Konfizeit. Und deswegen hat man irgendwo einen Zugang, aber das wird ja immer weniger. Es gibt immer eine größere semantische Leerstelle, heißt es, glaube ich, dass man einfach viele Wörter und Begriffe auch gar nicht mehr kennt, mit denen man nichts mehr anfangen kann, wenn man nicht christlich aufgewachsen ist. Und die Säkularisierung nimmt da ja auf jeden Fall zu, was man sehen kann. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Attraktivität von solchen Formaten und Formen einfach schwindend.
Würde ich aber ganz kurz auch widersprechen, weil ich dachte zuerst, die am meisten leiden werden, sind die Freikirchen. Weil wenn die Gesellschaft säkularer wird und, sag mal, atheistischer wird und sich nicht mehr so dafür interessiert, also Atheisten gehen sehr d'accord mit einer Landeskirche. An Weihnachten, an Ostern in die Landeskirche gehen.
Oder progressive Freikirchen, habe ich gehört.
Ja, wobei bei Freikirchen musst du halt immer voll intuit sein, um hinzugehen. Du kannst da nicht hingehen und dir das kurz anhören, weil du, wenn du mit Lobpreis nichts anfangen kannst oder mit der Predigt, wenn du die Worte nicht verstehst und die Konzepte nicht verstehst. Also entweder musst du bei Freikirche voll einsteigen oder kannst du es vergessen.
Würde ich nicht pauschalisieren. Also das wollen wir gerade unterbinden, dass wir sehr niederschwellig irgendwie Angebote machen für Leute, die damit gar nichts zu tun haben. Dass wir in unserer Sprache niederschwellig sind und auch in dem Angebot, dass man, wenn man nichts mit Worship anfangen kann, rausgehen kann und eine Q&A-Session macht mit dem Predigerin.
Da sind wir jetzt bei deinem Beispiel von deiner Gemeinde. Also und Marburg probiert ja quasi genau das zu verhindern.
Ja.
Übrigens dieser Rückgriff, dass man sagt, ach, ich gehe da mal hin, ach, da habe ich noch eine schöne Erinnerung, der Weihnachtsgottesdienst. Ich hatte als Pastor in der Freikirche auch immer Besucher und die verabschiedeten sich im Weihnachtsgottesdienst mit folgenden Worten: und ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Ja.
So, und warum sind die gekommen? Weil man nennt das, es gibt einen Fachbegriff, der heißt gefrorene Emotionen. Das heißt, sie haben in der Kindheit mal das und das Erlebnis gehabt mit Kirche und das war zum Beispiel Weihnachten. Und diese Emotion, die ist ganz tief eingefroren und die versucht man dann zu wiederholen. Mhm. Das ist auch gleichzeitig der Typus, wo Menschen in ihrem Glauben nicht mehr weiter wachsen, wenn die eine Erfahrung machen, sag ich mal, in irgendeiner Kirche jetzt, du hast erzählt von Vineyard und da waren die Lobpreislieder und das war meine heiße Zeit. Mhm. Jetzt geht er in spätere Gottesdienste und sagt, ich möchte das Gleiche wieder erleben, wie ich damals erlebt habe. Mhm. Und jetzt ist die Musik anders, die Predigt anders und dann sagt er, ihr seid ungeistlich. Dabei ist er nur festgehangen in seiner gefrorenen Emotion, die ihn festhält auf der Kinderebene.
Die Frage ist, ob wir das schlecht finden oder ob wir das nicht gut finden.
Warum sollen wir das gut finden?
Weil ich in allen anderen Lebensbereichen sehe, dass es immer um Gesundheit geht. Beziehung zu mir selbst muss gesund sein, Beziehung zu meinen Mitmenschen muss gesund sein, Beziehung zur Kirche muss auch gesund sein. Und wenn ich eine distanzierte Beziehung zur Kirche habe und immer wenn ich sie sehe, ich mich freue und ich sie kurz umarme und sage, ach, was, wie schön dich zu sehen, bis nächstes Jahr. Das klingt eigentlich nach einer gesunden Beziehung zur Kirche.
Das klingt nach einer,
festgefahren.
Ausgesparten Beziehung, dass du sagst, diese Art von Emotion verbinde ich mit der Situation, dann gehe ich mal hin und umarme es, aber gleichzeitig hält es mich ja davon ab, mich weiterzuentwickeln.
Das ist das Problem. Aber wenn ich jetzt nochmal mit zwischenmenschlichen Beziehungen vergleiche, ich habe ja auch Freunde, die sehe ich gerne einmal im Jahr und ich habe andere Freunde, die sehe ich gerne jeden Tag. Da muss halt jeder für sich entscheiden, wer ist die Kirche für mich? Ist die eine, ist die meine aber FFL oder ist die meine Sexualpartnerin oder was weiß ich? Oder ist sie halt wirklich diese Person, die ich gerne an Weihnachten sehe? Und ich würde Leuten ungern selber vorgeben, hier, du hast doch noch diesen alten Freund von früher, kannst du den bitte jetzt heiraten und jeden Tag mit dem verbringen? Würde ich den Leuten nicht gern sagen. Ich würde sagen, hey, du wirst schon wissen, welche Beziehung du zu dieser Person haben willst. Und wenn das mit der Kirche genauso läuft, würde ich auch sagen, hey, wenn du die Kirche gerne nur einmal im Jahr siehst, dann kann ich den inspirieren, da einmal drüber nachzudenken. Aber wenn diese Person sagt, ich möchte die Kirche nur einmal im Jahr sehen, weil die stinkt nämlich, dann ist das auch okay. Genau, würde ich jetzt sagen, die Leute wissen schon, was gut für sie ist, kann man natürlich nicht pauschalisieren und ist auch definitiv, muss man sich weiterentwickeln und muss solche Sachen hinterfragen, aber es ist schon eine Frage, ob jeder Mensch in eine Kirche gehen muss. Oder nur die, für die es halt wirklich gesund ist. Und ich sehe leider viele Menschen in Kirchen, für die es nicht so gesund ist, in die Kirche zu gehen. Und andersrum viele Atheisten, wo ich sagen würde, es wäre vielleicht mal gesund, dir mal eine Woche einen Flirt mit der Kirche anzutun.
Der Erfolg wachsender Kirchen, haben wir gerade vorhin gesagt, beruht zum Teil auf der Schwäche von anderen Kirchen, die dann schrumpfen. aber zum Teil auch von der Anziehungskraft der wachsenden Kirchen. Hm. Und das Ganze gibt es einen Fachbegriff, der heißt das der Matthäus-Effekt. Der Soziologe Robert Merton hat dieses Phänomen im Blick auf das Gleichnis der anvertrauten Talente aus Matthäus 25 als Matthäus-Effekt beschrieben. Die meisten kennen das. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Das hat er jetzt säkular übertragen auf Firmen und sagt, wenn eine Firma öffentlich erfolgreich ist, dann zieht sie aufgrund des Erfolgs wieder andere an. Also Erfolg macht erfolgreich. Und dieses Prinzip wirkt auch in der Kirche. Das heißt, wenn eine Kirche eine Zeit lang erfolgreich ist, dann sagen die anderen, die ist erfolgreich und ich möchte dabei sein, wo was passiert und nicht da, wo es stagniert. Mhm. Das heißt, die Kirche war eine Zeit lang wirklich innovativ, hat sich weiterentwickelt. Und dann bekommt sie, das ist der sogenannte Peak, an dem die wachsende Kirche aufhört zu wachsen und dann langsam wieder nach unten geht, weil sie von ihrem Erfolg geblendet aufhört, sich weiterzuentwickeln, sondern nur noch von dem Matthäus-Effekt wirkt. Mhm. Was ein zutiefstes kapitalistisches Grundprinzip ist. Wer der hat, dem wird gegeben. Und wie brutal, wer nicht hat, dem wird auch das noch genommen werden. Mhm. Und wisst ihr was? Ich habe das oft erlebt, dass das so stimmt. Also ja. Wenn du als, jetzt mal auf Kirche gesagt, selbst wenn du als Kirche auf einem bestimmten niedrigen Level bist, dann kommt eine andere Kirche, ohne es zu wollen, und nimmt dir nochmal die besten Schafe weg.
Also deine Definition von Erfolg ist jetzt aber auch eine quantitative. Ja. Also zu sagen, okay, man kriegt Zahlen, da würde ich sagen, da haben aber Hausgemeinden gerade in Deutschland auch einen riesengroßen Boom und da geht es gar nicht um quantitative Erfolge, kannst du auch quantitativ messen, dass sie boomen, aber es geht auch ganz viel um qualitative Sachen und Erfolge. Von dem her ist immer auch die Frage, wie definierst du Erfolg, und quantitativ würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Auch wir ziehen, glaube ich, am Anfang in so einer Gründung mit ganz viel Momentum, mit irgendwie einer Spannung, wo man denkt, boah, geile Location, hier ist was Neues, was Innovatives am Start. Natürlich ziehen wir auch ganz viele von anderen Gemeinden. Ich glaube, die Frage ist, wie geht man damit um? Also es gibt Gemeinden, die gründen irgendwo und suchen sich die High Potentials aus den CVHMs und EC-Verbänden Landeskirche raus und sprechen die bewusst an. Und da würde ich sagen, das finde ich ein bisschen schade, die Kultur, wenn man wirklich absichtlich bewusst Leute aus anderen Gemeinden zieht.
Das macht ein Headhunter jeden Tag, ne?
Genau. Also ich kenne auch Leute, die würden das auch verteidigen und die sagen, ja, aber das ist auch voll okay. Also wir wollen hier eine ganz große Vision für unsere Stadt München sein und deswegen wollen wir gemeinsam das Best-of nehmen aus der christlichen Szene, um ganz viel Impact zu haben. Und da würde ich schon sagen, also wir versuchen demütig zu bleiben und jetzt auch andere sogar zu ermutigen, in andere Gemeinden zu gehen, weil es eben eine Vielfalt gibt, meistens in Gemeinschaften oder in so einer Stadt oder einer kleinen Stadt von unterschiedlichen Modellen.
Was löst der Satz bei dir aus, bevor man den nochmal verlässt? Und der wird auch noch das genommen werden, was er hat?
Ich komme tatsächlich nicht weg, über Chosen nachzudenken, weil das in den letzten Jahren so erfolgreich war und ich mich frage, ob wir damit irgendwelchen anderen Leuten irgendwas kaputt machen. Mir ist nichts eingefallen.
Ja, war auch eine Marktlücke, würde ich sagen. Also es gab nicht so in der breiten Öffentlichkeit eine Jesus-Serie, die so krass war.
Ja. Ja. Es gab nichts Vergleichbares. Die anderen waren alle nur Nacherzählungen und Das ist eine komplette Neuerzählung. Also das ist der Hauptunterschied. Predigten wie auch Serien oder überhaupt, wenn du etwas komplett neu erzählst, ja, dann öffnet sich dieser Raum und Menschen erkennen was Neues. Wenn ich es nur nacherzähle, da bediene ich nur die gefrorenen Emotionen. Mhm. Ah ja, das ist was, kenne ich ja, beruhigt mich, hält mich in der Komfortzone und hält mich aus der Lernzone raus. Ja. Das ist das.
Also, und ganz kurz, jetzt was, haben wir alle drei.
Ich, ja, sag du zuerst, Tim.
Also zu deiner Aussage, weil ich würde sagen, The Chosen ist jetzt was anderes als eine Gemeinde. Zum Beispiel, ich war voll der Churchhopper in München. Ich war am Vormittag in der Vineyard, am Nachmittag 17 Uhr Gottesdienst im ICF und um 19 Uhr bei Hillsong und am Freitagabend in der Jugendgruppe vom Evangeliumszentrum. Also komplett polyamoröse Kirchenbeziehungen, die ich hatte.
Hast mit allen geflirtet.
Ja, genau. Und
aber keinen geheiratet.
Und irgendwann habe ich aber trotzdem irgendwo ein Commitment, ne? Also zum Beispiel für mich war das Commitment ganz klar zur Vineyard, da bringe ich mich ein. Und das habe ich jetzt bei einer Serie nicht so stark. Also dort wird es dann oft abgelöst durch jetzt, also das mache ich ja heute auch nicht mehr, jetzt würde ich auch nicht mehr in zwei Kirchen gehen, sondern committe mich zu einer Serie. Ich schaue nur eine Serie und die immer wieder. Und zu einer Gemeinde, und das mache ich ja nicht bei einer Serie. Von dem her ist, glaube ich, die Ebene ein bisschen anders auch noch.
Ja. was ich merke, ist, dass das, also es ist wahrscheinlich auch ein Grund des Erfolgs von Chosen, dass Leute sich nicht dagegen entscheiden müssen, sondern es einfach halt machen können. Und sie können gerne in ihre Gemeinden weitergehen, völlig egal, welche Gemeinde das ist, du kannst trotzdem Chosen schauen. Es ist völlig egal, ob du überhaupt in eine Gemeinde gehst, kannst trotzdem Chosen schauen. Und was ich aber merke, was vielleicht ein Vergleich ist, dass natürlich der Erfolg trotzdem seine Konsequenzen hat. Also wir kriegen, umso erfolgreicher The Chosen wird, umso mehr Hate kriegen wir dafür, dass wir erfolgreich sind. Ganz besonders von Christen, die halt sagen, alles, was erfolgreich ist, kann schon gar nicht vom Herrn sein. Weiß nicht, wo das in der Bibel steht, aber vielleicht habe ich den Teil überlesen. Also, dass der Erfolg Kritik und mit sich zieht und Konsequenzen hat, das sehen wir schon. Genau, wir machen damit, glaube ich, nichts kaputt, aber es ist ja dieses typische Reaktanz, dass Leute halt, dass es immer Menschen gibt, die dann aufbegehren, wenn was zu toll ist, um wahr zu sein. Ja. Da muss doch irgendwas falsch dran sein. Und,
genau. Ja. Kommen wir nochmal zur Kirche zurück. Alle Kirchen fangen an, über ihren Missstand zu klagen, aber sie schalten auch oft Unternehmensberater ein und lassen die ganze Institution untersuchen. Und es gibt einen berühmten, der heißt Hermann Josef Zoche, der ist Priester und Unternehmensberater. Und er hat die katholische Kirche als Firma analysiert und ist zu erfrischenden Ergebnissen gekommen, hat ein Buch geschrieben, die Jesus AG, denn sie verkauft Erlösung. Und die Kirchen müssen nur ihre USP, also Unique Selling Proposition, betonen, also das einzigartige Produkt ihrer Dienstleistung, wovon sie sich von den Konkurrenten des religiösen Marktes unterscheiden. Und sie müssen alles auf die Marke Jesus Christus setzen, denn was anderes haben sie nicht anzubieten. Markentreue, sagt er, besitzt die Kirchen nur, wenn sie mit Jesus unterwegs ist, der sich selbst als den Weg, die Wahrheit und das Leben bezeichnet. Und meine Frage ist, wann sind wir als Christen nach Zoche der Jesus-Marke eigentlich treu?
Finde ich total wichtig, einfach mal zu sagen, okay, was ist denn der USP von Kirche und von Gemeinde? Und Kirche macht keinen Sinn ohne den Fokus auf Jesus, würde ich sagen. Also da kannst du einfach auch ein cooler, spiritueller, meditativer Verein sein, Kuschelclub, whatever. Aber ich finde, bei aller Innovation und so weiter ist dieser Fokus auf Jesus ganz, ganz wichtig. Und das heißt, also ich finde diesen Satz sehr, sehr scharf, wenn man sagt, dass wir nur Jesus anzubieten haben. Oder wie war das? Nichts?
Ja, genau so, genau das gesagt.
Genau.
Alles andere ist Beiwerk.
Ja, also ich würde sagen, also je nach Jesus-Verständnis oder Christus-Verständnis, wenn du es in einem ganz offenen und weiten Spektrum siehst, dann würde ich sagen, ja, okay, da kann ich mit. Also dann ist aber für mich auch alles sehr inkarnatorisch, zum Beispiel auch irgendwelche Angebote, sozialdiakonische Sachen sind für mich ganz durchdrungen dann auch von Christus oder von diesem Jesus. Und wenn es aus dieser Jesus-Beziehung hinausfließt, dann würde ich sagen, okay, ja, kann ich mitgehen. Aber ich finde, Kirche ist auch viel mehr als nur die intime Beziehungsbildung mit Jesus, sondern ich finde, aus dieser Beziehung fließt ja ganz viel. Transformatorisches, sozialdiakonisches, eine Haltung in jedem Menschen, die auch ein Umfeld prägen können und so weiter. Also ich finde es super zu sagen, okay, es braucht diesen USP Jesus für Kirchen, aber ich finde, der darf innovativ aussehen und der soll vielfältig aussehen und nicht nur in den typischen Worship zum Beispiel sich dann wiederfinden.
Ja. Ich finde es interessant, das zu trennen, und ich finde es, glaube ich, echt gut, weil ich echt oft das Gefühl habe, die Kirchen haben das Gefühl, dass ihnen Jesus gehört, was nicht stimmt und auch nicht gut ist, das zu präsentieren, finde ich. Das heißt, wenn die Kirche nur Jesus anbietet, dann finde ich sie ganz schön irrelevant, weil Jesus kann jeder anbieten. Deswegen fände ich es gut, wenn die Kirchen eben auch einen soziologischen Part, einen humanistischen Part anbieten, also von Jesus her motiviert, was Gutes zu tun. Weil Jesus kann jeder anbieten, der mal die Bibel gelesen hat, würde ich sagen. Und genau, ich finde es ein bisschen problematisch, vor allem wenn die Kirche sagt, ich habe so ein Alleinrecht auf Jesus, weil sie halt auch nur einen bestimmten Aspekt von Jesus sehen. Und wenn man sagen würde, die Kirche ist die einzige Person, die über Jesus authentisch sprechen darf, dann grenzt man Jesus halt so krass ein, was ich, glaube ich, sehr problematisch finden würde. Und deswegen ermutige ich Kirchen, sich nicht nur auf Jesus zu fokussieren, sondern zu sagen, ich kann ja aus meiner persönlichen Jesus-Beziehung motiviert eine Kirche bauen und eben die Welt zu einem besseren Ort machen, den Himmel auf die Erde bringen. Genau, weil nun mal, also ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass man auf die Idee kommt, Jesus würde in den Kirchen gehört oder Jesus wäre auch der Gründer. Also ist es ganz interessant, wenn man sich die anderen Religionen anschaut, die haben alle einen ziemlich bekannten Gründer. Das Christentum geht nicht auf Jesus zurück. Jesus hat viel gepredigt und danach haben Paulus, Petrus, viele andere Menschen diese Kirche gegründet. Das heißt, inspiriert von dem Erkennen von Jesus Dinge zu tun, finde ich super, aber sich nicht zurückzuführen darauf, dass ich jetzt irgendwie die alleinige Herrschaft darüber habe, weil es gab ganz unterschiedliche Menschen, die Jesus toll fanden. Übrigens, die ganzen Moslems finden Jesus auch toll. Was soll man denen erzählen, dass sie das nicht dürfen? Was soll man die jetzt anklagen? Also
den Wahrheitsanspruch, diesen absoluten Wahrheitsanspruch für sich zu nehmen.
Den Wahrheitsanspruch finde ich problematisch, aber auch dieses überhaupt, dass Jesus uns gehört. Also Jesus war eine Person, die ganz viele Menschen inspiriert hat. Und ich glaube, aus Jesus kann man nicht nur eine Serie und eine Kirche machen, sondern sehr viel mehr noch. Wenn man es so will, ist aus einer Predigt von ihm die Demokratie entstanden. Klar, kann man jetzt natürlich kritisieren, diese Aussage, aber also lass doch die Menschen aus Jesus machen. Also lass doch alle Menschen inspiriert sein von Jesus.
Und aber würdest du nicht sagen, dass Kirche da eine besondere Rolle hat, theologisch, als Braut Christi?
Ich würde sagen, dass sie, wir sind wieder aus, ich würde sagen, dass sie das denkt und dass es gut ist, dass sie das denkt, weil sie dadurch einen sehr krassen Fokus drauf macht.
Also ich würde sagen, sie denkt es ja nicht nur, sondern es wird ihr auch irgendwo zugesprochen, oder?
Ja, genau. Aber es ist ein Wert zusprechen. Wenn ich dir jetzt jeden Tag sage, dass du verantwortlich bist für alle jungen Christen, dann wirst du irgendwann denken, dass du verantwortlich bist für alle jungen Christen, was super ist, weil du ein feiner Kerl bist und finde ich auch in Ordnung. Das ist ein Wert zusprechen, was eine extreme Energie frei werden lässt. Ein Wert zusprechen, was der Kirche einen totalen Respekt und einen totalen Wert gibt, mit der sie dann auch umgehen muss.
Aber das ja, und eine Verantwortung, genauso. Eine große Verantwortung. Eine
Verantwortung. Das wäre bei dir genauso, wenn ich dir jetzt sagen würde, du bist ab jetzt verantwortlich für die ganzen jungen Christen, würde das dir eine riesen Verantwortung geben. Du müsstest damit gut umgehen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist erstmal dahergestellt.
Also spannend finde ich das, mal zu denken, Jesus gehört nur der Kirche. Ne? Das war die Kirche als Heilsanstalt, wenn ich in der Kirche ist, der hat kein Heil. Das war lange eine Grundüberzeugung und die Punkt natürlich können Menschen Jesus anschauen und was ganz anderes und dann was sehr, sehr Individuelles hören. Aber ich glaube, der Punkt ist, wenn Jesus bezeichnet sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und dieser Anspruch hat was Überzeitliches, Übernationales und ja, Übernationales, genau, dann was Weltweites. Und seine Bedeutung, ja, die Kirche ist transformiert worden durch die unterschiedlichen Apostel, aber trotzdem werden alle auf dieses Gründungsdatum, auf sein Leben und auf sein Sterben wieder reduziert und dann diese Person hochgehoben. Deswegen ist sie was Außergewöhnliches, aber sie gehört niemand. Ne? Gott gehört. Die Kirche gehört nicht, oder Jesus Christus gehört nicht der Kirche, aber die Kirche gehört Jesus Christus.
Nur so kann man es gut sagen. Das ist schön,
ja. Schön, ja.
Aber vielleicht schließen wir auch jetzt erstmal hier damit. Innovation und Disruption ist, dass wir nachdenken über große und kleine Themen und dass wer sich nicht weiterentwickelt, oft von anderen, die sich weiterentwickeln, die neue Erfahrungen machen, ohne es zu wollen, zerstört werden. Abgelöst werden. Dieser Prozess finden wir in Kirchen genauso wie in der Gesellschaft auf allen Ebenen statt. Und deswegen gehört Lernen und Transformieren mit zu unserer Basisaufgabe. Vielen Dank für das Gespräch, Tim und Lukas. Und hier endet auch der heutige Gründercast.
Danke auch.
Tschüss.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.